Glauben Sie an Gott? Für manche ist das eine seltsame Frage. Andere schalten direkt ab. Wieder andere antworten zurückhaltend. Und manchen entfährt ein klares Ja, ich glaube an Gott. Gerade heraus, selbstbewusst, als Statement. So, als würde es alles erklären. Zumindest irgendwas erklären. Aber das tut es nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es trägt eher zur Verwirrung bei. Zumindest so lange, wie man nicht erklärt, an welchen Gott man glaubt. Glaubt man an den Gott der Islamisten, in dessen Namen weltweit Terror verbreitet wird? Dessen Anhänger morden, foltern und unterdrücken? Oder glaubt man an den Gott des Christentums, der in seiner Dreifaltigkeit auch Mensch geworden sein soll, um für die Sünden der gesamten Menschheit zu sterben? Oder glaubt man an einen Gott, den man sich nach eigenem Gusto zusammenstellt, Gott à la carte sozusagen? Die Antwort auf die Frage, ob man an Gott glaubt, ist überhaupt nur relevant, wenn man auch sagt, was man damit meint oder wen man meint, also welchen Gott. Und genau hier wird es interessant oder unangenehm. Denn zumindest das Judentum hat auf diese Frage eine ziemlich klare, ziemlich traditionelle und ziemlich radikale Antwort. Der Gott des Judentums ist der Gott der hebräischen Bibel, der eine und einzige, mit dem eine intellektuelle und moralische Revolution begann. Doch was heißt das konkret? Das hat der amerikanische Autor Dennis Prager in seinem Buch »The Rational Bible« in 4 Punkten präzise ausgeführt. Erstens: Gott ist übernatürlich. Das heißt, er ist der Schöpfer allen Daseins, aber gleichzeitig nicht Teil der Welt. Er ist auch nicht Teil der Natur, denn diese ist amoralisch, während Gott die Quelle der Moral ist. Er ist nicht Energie und nicht das Universum, wie man heute gern sagt, wenn man religiös klingen möchte, ohne sich festzulegen. Er ist der Ursprung von all dem. In einer Zeit, in der selbst ein Waldspaziergang oder ein Sonnenuntergang schnell zur spirituellen Erfahrung erklärt wird, ist das ein wichtiger Unterschied. Der Wald ist schön, ein Sonnenuntergang bezaubernd. Aber beides ist nicht Gott. Er hat sie geschaffen, ist aber nicht darin aufgegangen. Er hat kein Bild, kein Abbild, auch kein menschliches. Sonst wäre er begrenzt, limitiert, in Materie gepfercht und damit nicht mehr Gott. Das hat eine überraschende Nebenwirkung. Man kann ihn nicht für die eigenen Zwecke instrumentalisieren, zumindest nicht ohne intellektuelle Verrenkungen. Kein Bild heißt nämlich auch keine Projektion, kein Gott nach meinem Geschmack. Das ist zwar unbequem, aber auch befreiend. Zweitens: Gott ist persönlich. Das unterscheidet ihn fundamental von der Vorstellung eines Schöpfers, der das Universum einmal in Gang setzt und sich dann zurückzieht. Denn der jüdische Gott ist nicht in Rente. Er interessiert sich für seine Schöpfung. Das ist tröstlich und anstrengend zugleich. Denn seine Erwartungen an uns Menschen sind enorm. Abraham Joshua Heschel hat das so formuliert: Gott ist nicht gleichgültig gegenüber dem, was wir tun. Er ist in das Drama der Menschheit involviert. Das bedeutet, unser Leben ist keine private Angelegenheit ohne Bedeutung. Es hat moralische Relevanz. Und das gilt auch dann, wenn gerade niemand zuschaut. Was nicht bedeutet, dass Gott ständig in unser Leben eingreift oder jedes Gebet so beantwortet, wie wir es gerne hätten. Wer Gott als eine Art kosmischen Kundenservice versteht, der wird enttäuscht. Und wer glaubt, dass er Geschäfte mit dem Ewigen machen kann, der irrt. Vielmehr ruft er uns zur Verantwortung. Eindringlich, konsequent und permanent. Drittens: Gott ist gut. Wobei gut nicht nett, angenehm oder freundlich meint, sondern moralisch verbindlich. Das heißt, der Gott der Bibel ist die Quelle von Moral, Recht und Gerechtigkeit. Und er macht ziemlich deutlich, dass moralisches Verhalten keine optionale Zusatzleistung ist, sondern der Kern dessen, was es heißt, Mensch zu sein. Dennis Prager bringt es, wie so oft, auf den Punkt. Gott interessiert sich mehr dafür, wie wir andere Menschen behandeln, als dafür, wie religiös wir wirken. Das ist eine Provokation für alle, die Religion mit Ritualen verwechseln. Denn natürlich gibt es im Judentum Rituale, ziemlich viele sogar, aber sie sind nie Selbstzweck. Sie sollen den Menschen formen, kultivieren und veredeln. Aber sie sollen ihn nicht ersetzen. Rabbiner Joseph B. Soloveitchik hat immer wieder betont, dass religiöses Leben Verantwortung bedeutet. Verantwortung für andere, Verantwortung für die Gesellschaft, für die Welt. Kein Rückzug ins Private, sondern Engagement im Konkreten. Und dann steht da diese alte, unbequeme Frage im Raum. Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann das Böse? Die jüdische Antwort ist bemerkenswert nüchtern. Gott hat die Möglichkeit des Bösen geschaffen, indem er den Menschen Freiheit gegeben hat. Und diese Freiheit ermöglicht uns die Wahl für das Gute oder das Böse, das Richtige und das Falsche. Konkret, von uns wird verlangt, das Böse zu hassen, es aus unserer Mitte zu entfernen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Das macht die Sache nicht einfacher, aber ehrlicher. Er verlangt von uns also gutes und moralisches Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen und überträgt uns damit ein Höchstmaß an Verantwortung. Das Bemerkenswerte ist dabei eigentlich gar nicht der Glaube des Menschen an Gott, sondern der Glaube Gottes in den Menschen. Und schließlich viertens, Gott ist heilig. Ein großes Wort, das heute meist auf Unverständnis stößt, das nur wenige verstehen, was es nicht weniger bedeutsam macht. Die Tora formuliert es knapp: Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist keine freundliche Empfehlung, das ist ein Anspruch. Es reicht nicht, kein schlechter Mensch zu sein, es geht darum, besser zu werden. Nicht perfekt, denn das Perfekte ist der Feind des Guten. Aber besser, Schritt für Schritt. Dennis Prager erklärt, dass Heiligkeit die Überwindung des Tierischen zugunsten des Göttlichen bedeutet. Es ist die Erhebung des Menschlichen über das Tierische. Der Triumph des Willens über den Instinkt. Heiligkeit beginnt nicht in außergewöhnlichen Momenten, sondern im Alltag. Ethik sorgt dafür, dass wir miteinander leben können. Heiligkeit sorgt dafür, dass dieses Leben mehr ist als bloßes Funktionieren. Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem diese uralte Idee plötzlich wieder sehr aktuell wird. Denn wir leben in einer Zeit, in der vieles relativ geworden ist. Wahrheit, Moral, Werte, alles verhandelbar, alles eine Frage der Perspektive, alles bestimmt durch persönliche Gefühle oder die Kultur oder die Mehrheit. Alles wird subjektiv, alles wird zu einer Machtfrage. Doch einer hält dagegen, der Gott der hebräischen Bibel. Er sagt, es gibt Maßstäbe, die für alle gelten, für alle. Es gibt Absoluta wie richtig und falsch. Und es gibt eine Verantwortung, die jeder Mensch hat. Der Gott des Judentums ist also kein Flaschengeist, kein Kumbaya-Kumpane und keine Projektionsfläche für persönliche Wünsche. Er ist eine Herausforderung. Klar, anspruchsvoll und oft unbequem. Ein Gott ohne Bild, aber mit klaren Erwartungen. Ein Gott, der über der Welt steht und sich dennoch für sie interessiert. Ein Gott, der gut ist und deshalb fordert, dass wir gut handeln, obwohl das die größte Herausforderung von allen ist. Und ein Gott, der heilig ist und uns zutraut, mehr zu sein als Sklaven unserer Triebe und Leidenschaften. Der will, dass wir nach Heiligkeit streben, dass wir nach den Sternen greifen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren und damit ein Partner werden, um die Welt, wie sie ist, der Welt, wie sie sein soll, näher zu bringen. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob der Mensch an Gott glaubt. Die entscheidende Frage ist, an welchen er glaubt und was daraus folgt. Denn der Gott der hebräischen Bibel ruft uns zur Verantwortung. Und an unserer Antwort entscheidet sich, ob die uralte Revolution weiterlebt und mit ihr die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.